Ich bete. Es geht um dich, Jesus. Und möchte dich einfach bitten, dass du mit deiner Gegenwart jetzt mitten unter uns bist und dass du unser Herz öffnest für das, was du bereithältst. Amen. Ihr seht ein Bild, ein Comic von einem Bus, die Innenaufnahme. Zwei Leute sitzen in diesem Bus, auf der rechten Seite jemand, der sehr deprimiert schaut. Ihr seht es, ne? Und auf der linken Seite jemand, der sehr, sehr glücklich schaut. Woran liegt das? Der rechts sitzt, der schaut auf der rechten Seite heraus und er sieht nur eine dunkle, düstere Felsenwand, an der dieser Bus vorbeifährt. Und der links rausschaut, der schaut ins weite Tal hinein und freut sich am Ausblick, an der Sonne, an den Bergen, an dem Meer, an all dem, was er dort entdecken und sehen kann. Es ist entscheidend, welchen Blickwinkel wir einnehmen für die Welt um uns herum, wie wir sie sehen, wie wir sie wahrnehmen. Unser Blickwinkel, wie wir diese Welt sehen, entscheidet darüber, wie wir letztendlich in dieser Welt unterwegs sind. Ihr seht das sehr gut auf diesem Bild, wie das die Laune herunterzieht, wenn man die ganze Zeit nur auf eine Felswand schaut und nicht in die Weite blickt. Für diese Busfahrt gilt das. Das gilt aber auch für die Art und Weise, wie wir Jesus nachfolgen, wie wir mit Gott unterwegs sind, als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft, als Gemeinde. Wie schauen wir in diese Welt hinein? Wie schauen wir auf Menschen? Letzte Woche ging es um die Kundschafter. Die da waren, erinnern sich noch. Die Kundschafter, die Entdecker, die Schatzsucher, die sich jetzt auf den Weg machen werden, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich habe in diesem Zusammenhang etwas gesagt. Da habe ich gedacht, da könnte eigentlich nach dem Gottesdienst jemand kommen und ein paar Fragen stellen und nachhaken und sagen, Moment mal, Freundchen, so stimmt das eigentlich, was du da erzählst? Ich habe davon gesprochen, dass wir losgehen wollen, um uns von Gott überraschen zu lassen, der, und jetzt kommt's, schon längst im Leben der Menschen am Wirken ist. Der uns durch die Menschen, mit denen wir reden wollen, begegnen wird. Den wir in der Begegnung mit ihnen entdecken können. Ich habe gesagt, Gott wirkt in und durch Menschen, die ihn vielleicht noch gar nicht kennen. Er begegnet uns durch sie und wir können ihn in ihrem Leben entdecken. Und wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann heißt das, Gott ist schon da, wo auch immer ich hingehe, im Leben dieser Menschen und in dieser Welt. Gott ist seinen Menschen nah, er ist nicht fern, er ist nicht abwesend. Und darum können wir ihn in der Begegnung mit dem Menschen begegnen. So, warum kann man da jetzt Fragezeichen haben? Weil das eine Blickrichtung auf Menschen und auf diese Welt ist. Es gibt aber ja auch eine andere Blickart auf Menschen und auf diese Welt. Und ich behaupte mal, dass wir, zumindest wer schon länger in der LKG dabei ist, die zumindest auch schon mal gehört hat. Da sieht man das dann ganz anders. Menschen, die Gott nicht kennen, sind ihm ganz fern. Sie sind getrennt von ihm. Da ist ein unüberbrückbarer Graben. Sie haben mit Gott nichts zu tun und Gott folgerichtig auch nichts mit ihnen. Und das, diese Blickweise heißt in der Konsequenz, wenn wir auf sie zugehen, dann müssen wir Gott irgendwie zu ihnen hinbekommen. Merkt ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Blickrichtungen? Es macht einen Unterschied, ob ich die Welt so oder so betrachte. Das ist eine Grundentscheidung, die ich treffe. Ob ich voller Neugierde zu Menschen gehe, in der Gewissheit, dass Gott längst da ist, oder ob ich in ein gottverlassenes Gebiet vordringe und versuchen muss, Gott da mühevoll irgendwie hineinzubekommen. Ich behaupte, dass Gemeinden und Christen, die diese zweite Sicht auf Menschen, auf diese Welt vertreten, dazu neigen können, sich einzuigeln, weil das da draußen die böse, die gottlose, die gottverlassene Welt ist. Wenn ich so denke, dann macht das was mit meiner Haltung und dann macht das was mit der Art, wie ich mit Menschen umgehe. Von dieser bösen Welt müssen wir uns abgrenzen, schützen und einmauern. Dann beginnt hinter der Gemeinde- oder Gemeinschaftshaustür das Missionsgebiet. Hier die heile Welt mit Gott und da die verlorene Welt. Und natürlich wird es dann zum Krampf, wenn ich versuchen muss, Gott da irgendwie hineinzukriegen, weil ich dann immer gefordert bin. Ich muss das hinbekommen und das ist anstrengend. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber dann werden die beiden Positionen, glaube ich, ganz gut deutlich. Und ihr merkt, dass mir diese zweite Sichtweise wahrscheinlich nicht so gut gefällt. Also ich vermute, ihr merkt das. Aber das heißt ja noch nichts. Nur weil es mir nicht gefällt, muss es ja nicht verkehrt sein. Schließlich wurde das lang genug genau so verkündigt, geglaubt und auch gelebt. Ich würde deswegen gerne mit euch einmal in die Bibel hineinschauen und gucken, was steht denn da eigentlich? Und für mich ist da eine zentrale Stelle der Psalm, den wir eben gehört haben. In diesem Psalm 139 stellt David die eine entscheidende Frage, wie ich finde, nämlich, wo ist der Ort, an dem Gott nicht ist? Wo ist Gott, bitteschön, nicht in dieser Welt? Wo ist er nicht? Wo kann ich hingehen und dann feststellen, Gott ist nicht da? Ich habe diesen Psalm schon mal relativ ausführlich gepredigt. Letztes Jahr habe ich gesehen im Februar. Ich weiß nicht, wer am 23. Februar letzten Jahres dabei war. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht kommt es dann auch wieder in Erinnerung. Und ich mache es jetzt nicht so ausführlich, ich mache mal mehr so einen Schnelldurchgang, aber es wird, glaube ich, etwas deutlich. Ich lese uns nochmal die Verse, um die es mir jetzt geht. David stellt die Frage, wo ist Gott nicht? Und dann geht er verschiedene Orte in Gedanken durch. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Wo ist der Ort, wo Gott nicht ist? Und er geht diese Orte durch. Als erstes der Himmel. Und er stellt fest, der Himmel ist vielleicht nicht der optimale Ort, um Gott den Ort zu finden, wo Gott nicht ist, weil der Himmel das Reich Gottes ist, sein Herrschaftsgebiet, da ist Gott zu finden. Also geht er weiter, das Reich der Toten, das ist schon vielversprechender, denn für die Menschen damals war klar, Gott steht für das Leben, Gott ist der Schenker und Erhalter des Lebens. Und der Tod ist dann folgerichtig die Trennung von Gott. Das Reich der Toten ist dann, wenn man das weiterdenkt, der Ort, an dem Gott nicht sein kann, weil sonst wäre da ja Leben. Aber da ist ja kein Leben. Gott ist Leben, also kann er im Reich der Toten nicht sein. Und jetzt könnte man sagen, David hat es geschafft, er hat den Ort gefunden und dann sagt er, nein, auch da bist du da. Das Reich der Toten ist für David in seiner Vorstellungswelt der gottverlassenste, der gottloseste Ort, an den er denken kann. Und er stellt fest, Gott ist da. Selbst am gottlosesten Ort, Gott ist da. Und dann kommt dieser Ausflug ans äußerste Meer. Und dahinter steht ja die Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe ist. Manche denken das heute noch, aber das ist ein anderes Thema. Und dass am Ende dieser Scheibe die Meere in die Urfluten hineinstürzen. Und du darfst auf keinen Fall bis zum Rand fahren, weil sonst fliegst du da rein, fällst du da rein und du bist verloren. Das ist Chaos. Das ist das größte Chaos, das David sich vorstellen kann. Und er stellt fest, selbst da im größten Chaos würdest du mich halten und mich führen. Und schließlich versucht er sich in der Finsternis vor Gott zu verstecken. eins werden mit den Schatten der Nacht, sich selbst vor Gott verbergen. Und wieder muss er sich eingestehen, nee, das funktioniert nicht. Gottes Licht durchdringt jede Finsternis. Die Antwort, die er sich selbst gibt auf die Frage, wo ist der Ort, an dem Gott nicht ist, die fällt für ihn eindeutig aus. Es gibt keinen solchen Ort. Gott ist alles in allem. Er durchdringt alles. Er ist in allem gegenwärtig. Da passt kein Blatt zwischen ihn und seine Welt. Am gottverlassensten Ort, an dem ich mich am wenigsten, den ich Gott am wenigsten erwarten würde, Gott ist da. Im größten Chaos meines Lebens, Gott ist da. In den Momenten, in denen ich am liebsten mich verstecken und verkriechen möchte, Gott ist da. Das ist eine Botschaft, die ich zuallererst einmal für mich selber hören darf. Als eine Ermutigung, als ein Zuspruch. Was auch immer in deinem Leben gerade los ist. Und unabhängig davon, ob du es glauben kannst oder nicht, Gott ist da. Es gibt keinen Moment, in dem er dich im Stich lässt. Und wir tun gut daran, solche Aussagen der Bibel auf unser eigenes Leben zu beziehen. Aber das ist immer nur der erste Schritt. Das ist immer nur ein kleiner Teil der ganzen Wahrheit. Denn das, was für mich gilt, das gilt natürlich auch für euch. Und das gilt nicht nur für euch, sondern das gilt für jeden Menschen. Das gilt für diesen Typen auf der Autobahn gestern, der mir fast hinten reingefahren ist und mich bedrängt hat, weil ich zu langsam gefahren sei. Ich zu langsam. Soll vorkommen. Das gilt für den Menschen beim Spazierengehen, den ich einfach so treffe und zunicke und weitergehe. Gott ist ihm nah. Das gilt für die Menschen an der Fußgängerampel, die mit mir zusammen auf Grün warten und wo wir uns anschweigen. Gott ist da. Das gilt für den Nachbarn, mit dem ich gerade noch über ein Schwätzchen am Gartenzaun stehen geblieben bin. Gott ist ihm nah. Und das gilt auch für die Menschen, mit denen wir jetzt in Kontakt, in Gespräch kommen wollen, auf die wir hören wollen, die wir kennenlernen wollen. Gott ist da. Und das ist so eine, ja, ist ja auch keine Neuigkeit, ne? Ist ja jetzt so, aber haben wir das in der letzten Konsequenz durchgedacht? Denkt bitte mal an Osnabrück. Stellt euch Osnabrück so einigermaßen vor. Ihr könntet jetzt eigentlich Bilder sehen, aber gut, das vergessen wir. Ihr habt ja Bilder im Kopf von Osnabrück. Ihr seid ja alles da, gute Menschen. Fällt dir ein Ort ein in Osnabrück, von dem du sagen würdest, das ist eigentlich ein gottverlassener Ort? Ein gottloser Ort vielleicht. An was denkst du? Denkst du vielleicht an den Bahnhof und die Umgebung drumherum, wo viele Drogensüchtige sind, wo viele Obdachlose sind? Oder an die Johannesstraße?
Das fällt einem am ehesten ein.
Ja, wo man manchmal das Gefühl hat, hier möchte ich vielleicht nicht im Dunkeln alleine unterwegs sein. Ja, ja, genau, ne? Gottloser Ort vielleicht? Oder es gibt verschiedene Rotlicht-Etablissements, fallen dir die vielleicht ein und denkst, oh, das ist aber echt ein gottverlassener Ort. Vielleicht denkst du aber auch an einen Arbeitskollegen, der von sich felsenfest überzeugt ist, Gott und ich, wir haben nichts miteinander zu tun, ich will mit dem auch gar nichts zu tun haben. Ist er deswegen gottverlassen? Oder denkst du an chaotische Verhältnisse in manchen Familien? Oder an die Notunterkünfte von Obdachlosen oder an den chaotischen Garten deines Nachbarns. Und welche Ecken, welche Zustände würdest du in Osnabrück am liebsten verstecken und der Dunkelheit überlassen? David sagt, in all diesen Orten ist Gott gegenwärtig. Ob ich das nun glauben kann oder nicht, es ist so. Gott lässt sich nicht verdrängen. Es ist seine Welt. Es sind seine Menschen. Genau dort, wo wir ihn nicht erwarten, ist er zu finden. Ich habe gestern, am Freitag war das dieser Friedensgottesdienst zum Westfälischen Frieden und ich saß neben Matthias Sochocki. Dankeschön. Von der Heilsarmee. Und die Heilsarmee, die werden ab Februar Räume beziehen, haben jetzt endlich eigene Räume und die werden in die Johannesstraße gehen. Die haben Räume in der Johannesstraße angemietet, ein Café, und werden genau dort jetzt sein. Weil sie sagen, Gott ist schon da. Wir müssen den jetzt nicht da hineinbringen, sondern wir sind da, wo Gott ist. Da gehen wir hin. Fand ich stark. Und wenn wir Menschen begegnen, dann dürfen wir das wissen. Er ist schon da. Er hat längst angefangen, mit ihrem Leben Geschichte zu schreiben. Sie sind nicht fremd, nicht fern. Er hat sich nicht distanziert. Er ist in ihrem Leben und er wartet auf uns. Sie sind Menschenbrüder, Menschenschwestern, denen Gott nahe ist. Wir können Gott in ihrem Leben entdecken, tatsächlich. Er kommt uns tatsächlich im anderen entgegen. Wir dürfen neugierig sein, zuversichtlich, hoffnungsvoll und gespannt. Und für mich ist das eine spannende Entdeckung, weil sie den Blick auf diese Welt verändert. Es ist ein Unterschied, ob ich so auf diese Welt und auf Menschen schaue oder ob ich dieses andere Bild habe. Mit dieser Sicht auf Menschen und auf Gott ist kein Platz mehr für Ausgrenzung, Einmauern, Verurteilen, Abwerten oder Hochmut. Können wir das glauben? Glauben wir das und glauben wir auch das, was Paulus später ja auch sagt, kein von uns ist Gott fern? Oder glauben wir das vielleicht nur eingegrenzt für die Menschen, die uns sympathisch sind, mit denen wir irgendwie verbunden uns fühlen? Keinen in dieser Welt ist Gott fern. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Satz wirklich schon so in uns drin lebt, dass er unsere Sicht und unser Verhalten, unser Leben prägt, unsere Nachfolge prägt. Zumindest in Bezug auf mich bin ich mir da nicht sicher. Wie kann das geschehen? Wie kann das vielleicht gelingen, dass diese positive Sicht auf Menschen, von Gott geprägte Sicht, von seiner Liebe geprägte Sicht, zu unserer DNA wird, zu dem, was wir wirklich leben? Letzte Woche hatten wir diesen Workshop für die Kundschafter und da haben wir eine Übung gemacht. Die fand ich sehr spannend und für mich persönlich auch sehr hilfreich. Und ich habe sie euch heute mitgebracht. Wohl wissend, dass so eine Übung mit Stille und Hinhören nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache ist. Aber ich fand sie so gut, dass ich sie euch einfach gönnen möchte und euch einlade, es auszuprobieren. Und wenn das nichts für dich ist, dann sitzt du jetzt nicht grollend da und ärgere dich, weil das hilft jetzt auch nicht weiter und das kostet nur Energie, sondern dann genieß einfach die nächsten 5 Minuten für dich und geh deinen Gedanken nach und entspann dich, genieß es für dich. Aber vielleicht lässt du dich auch drauf ein und machst tatsächlich eine spannende Entdeckung in der Begegnung, in deinen Gedanken mit einem Menschen. Darum geht es, einem Menschen jetzt nochmal zu begegnen, in deinen Gedanken, in deinem Herzen und ihm vielleicht so ein Stück mit Gottes Augen zu sehen. Ich hoffe, ihr lasst euch drauf ein. Und wie gesagt, wenn nicht, dann haltet es aus. Ich lade euch ein. Nimm dir einen Moment Zeit und komm einfach bei dir an. Am besten nimmst du eine Haltung ein, die dir hilft, gut zuzuhören und gleichzeitig entspannt zu sein. Und wenn du magst, kannst du auch deine Augen schließen. Beginne mit einem tiefen Atemzug. Einatmen. In einem langen Atemzug ausatmen. Und lass mit diesem Ausatmen alle Anspannung los. Nimm deine Empfindungen und Emotionen wahr. Heiße alles, was gerade auftaucht, wohlwollend willkommen. Denke an einen Menschen, vielleicht an jemanden, den du gar nicht mit Gott in Verbindung bringst oder der ganz anders ist als du oder zu dem du ein eher distanziertes Verhältnis hast. Betrachte diesen Menschen vor deinem inneren Auge. Stell dich in einem guten, angenehmen Abstand vor ihn. Schau ihn an. Nimm ihn wahr. Was löst dieser Mensch in dir aus an Emotionen und an Gedanken? Dieser Mensch hat einen Körper, eine Seele und einen Geist, genau wie ich. Dieser Mensch hat Empfindungen, Emotionen, Gedanken, genau wie ich. Dieser Mensch war im Leben schon einmal traurig, enttäuscht, wütend, verletzt oder verwirrt, genau wie ich. Dieser Mensch hat Freude, Frieden und glückliche Zeiten erlebt, genau wie ich. Dieser Mensch hat Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, genau wie ich. Dieser Mensch ist ein von Gott geliebter Mensch, genau wie ich. Im Leben dieses Menschen ist Gott am Wirken, genau wie an mir. In diesem Menschen möchte mir Gott begegnen. Spür noch einmal in dich hinein. Was kannst du jetzt wahrnehmen? Und was möchtest du gerne mit Gott teilen? Behalte diesen Menschen vor deinem geistigen Auge und sende ihm Segen. Mögest du glücklich sein. Mögest du Frieden finden. Mögest dir gelingen, deine Berufung in dieser Welt zu leben. Mögest du gesegnet sein. Spüre noch einmal die Verbundenheit zu diesem Menschen. Vielleicht möchtest du dich innerlich verabschieden, dich vor ihm verneigen. Bewahre die Erfahrung in deinem Herzen. Bringe zum Abschluss der Übung deine Aufmerksamkeit wieder zu deinem Atem. Einatmen und ausatmen, präsent, lebendig, verbunden, genau hier, genau jetzt. Und wenn du soweit bist, kannst du langsam wieder deine Augen öffnen. In dieser Welt ist Gott zu Hause, gegenwärtig. Nichts kann uns von ihm trennen. Er ist bei seinen Menschen. Wenn wir ihn begegnen, dann begegnet uns Gott. Wir dürfen gespannt sein, erwartungsvoll und neugierig. Amen.